Ich mag Neujahrsvorsätze, ich mag auch dieses symbolische neues Jahr und ein altes Jahr abschließen.
Ich lebe natürlich in einer Gesellschaft, wo der Druck von außen größer ist als je zuvor.
Aber es braucht diese intrinsische Motivation zu sagen, ich möchte hier was ändern. Und dann muss sich auch jeder Mensch mal hinsetzen und sagen, was genau möchte ich denn? Was ist denn das, was mir irgendwie gerade nicht so gut gefällt? Ich möchte jetzt das Beste rausholen. Ich habe aber nicht trainiert, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Ergebnis erreichen.
Dex wird erstmal englische Meisterin und dann schauen wir mal weiter.
Genau, das würde ich als mittleres Ziel bezeichnen.
Das ist ein mittleres Ziel.
Das ist schon ein großes Ziel. Sehr großes Ziel.
Jedes Jahr dasselbe Spiel. 1. Januar, die Fitnessstudios sind überfüllt, die Brokkoli-Regale sind leer. Überall gute Vorsätze. Dieses Jahr wird alles anders. Doch ein paar Wochen später lässt die Motivation nach, der Sixpack bleibt aus, die Ziele rücken in weite Ferne und wir landen wieder am Anfang. Warum fällt es uns so schwer, Vorsätze wirklich umzusetzen? Warum scheitern gute Ziele so oft an der Realität? Genau darüber sprechen wir heute, und zwar mit jemandem, die als promovierende Sportpsychologin die wissenschaftliche Perspektive mitbringt und deren eigene Karriere ein starkes Beispiel dafür ist, dass nachhaltiger Erfolg vermutlich eher nicht über Nacht entsteht. Zu Gast Rebecca Knaack, unsere Becks. Nicht nur auf der Metaebene, sondern heute live und in Farbe. Mit 15 debütierte sie in der Bundesliga, Station bei Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg folgten. Der Wechsel 2022 zum FC Rosengart brachte den Durchbruch. Zwei Meistertitel, ein Pokalsieg, Auszeichnung zur besten Verteidigerin der Liga. Anfang 2025 der nächste Schritt zu Manchester City in die WSL. Kurz darauf mit 28 Jahren das Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Heute ist sie dort gesetzt und mit Man City in der Pole Position um die englische Meisterschaft. Wer Becks kennt, weiß, das war kein Sprint, sondern ein Marathon. Und genau deshalb starten wir mit ihr ins Seitenwechseljahr und sprechen darüber, wie Vorsätze wirklich umgesetzt werden, wie Motivation langfristig bleibt, warum Rückschläge dazugehören und wie aus kleinen Erfolgen echter Fortschritt entsteht, auf dem Platz und im Alltag. Liebe Becks, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Vielen Dank, ich freue mich, mal wieder mit euch quatschen zu können.
Hello again.
Und damit starten wir rein.
Damit starten wir sofort rein.
2026.
Ja, frohes neues Jahr.
Wie lange darf man das eigentlich noch sagen?
So lange, wie man möchte. Also alles... bis Mitte Januar, finde ich, ist noch okay.
Gut, wir haben ja heute genau Mitte Januar, deswegen
perfekt. Frohes neues Jahr.
Ja, es ist ja auch, man sieht ja nicht jeden sofort in den ersten 5 Tagen des Jahres. Und ja, das ist ja, ich finde, das ist einfach eine schöne Geste, jemandem dann ein frohes und gesundes neues Jahr zu wünschen.
Vor allem Becks sehen wir nicht so häufig.
Ja, das stimmt.
Auf der Insel, hast du denn in England gefeiert oder wo durftest du das neue Jahr begrüßen?
Ich habe noch zu Hause gefeiert. Ich bin am 1. dann wieder zurückgeflogen, habe den letzten Tag noch schön zu Hause mit Family ganz entspannt gefeiert.
Was gab's zu essen? Raclette auch?
Nee, kein Raclette. Fondue.
Ah, auch geil.
Auch Klassiker.
Also hatten wir alle Käsebäuche.
Bei mir gab's Raclette, ja.
Bei uns auch. Ja. Aber geil. Ist aber auch geil. Also macht man irgendwie zu selten. Weiß ich nicht. Schmeckt geil. Ich bin großer Raclette-Fan.
Aber weißt du was? Das ist ja auch eigentlich eine gute Einleitung in unsere Folge, weil nach dem Käsemassaker kommen ja dann ab dem 1.1. die guten neuen Vorsätze fürs neue Jahr. Und genau darüber soll es ja auch heute in der Folge gehen, über die Vorsätze fürs Jahr. Und ich frage mich wirklich gerade, wir strahlen ja jetzt hier am 15. Januar aus, wem wir jetzt gerade dabei erwischen oder wer sich gerade selber beim Hören dabei erwischt, dass die guten Vorsätze, die er oder sie sich genommen hat, jetzt am 15. Januar schon wieder dahin sind. 2 Wochen ist schon,
Ich finde es ein geiles Thema, wirklich. Ich finde es sehr spannend, weil, also ich glaube, sich etwas vorzunehmen fürs neue Jahr, das hat jeder schon mal gemacht. Jeder und jede. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich noch nicht zumindest innerlich gedacht hat, ich nehme jetzt irgendwas fürs neue Jahr vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen da draußen gibt, der das noch nicht gemacht hat.
Ja, nee, irgendwie nicht, ne? Also wahrscheinlich, vielleicht macht man es auch nicht jedes Jahr, aber ich glaube, das ist jeder schon mal.
Ja, also in seinem Leben hat es jeder oder jede schon mal gemacht.
Definitiv. Das ist ja auch so schön symbolisch, ne? Deswegen ist das so mit diesem ganzen Feuerwerk und Glückskekse und ich weiß auch gerne irgendwas. Bleigießen gibt es ja nicht mehr, Zinngießen oder Wachsgießen. Ich finde, das ist halt so was Symbolisches. Ich glaube, da will jeder dann irgendwie trotzdem nochmal so ein bisschen was mitnehmen fürs nächste Jahr.
Dieses ab jetzt werde ich ein neuer Mensch. Ne? Aber das ist ja auch, glaube ich, immer das Problem, weil die meisten Vorsätze, die man sich so steckt, oder viele Vorsätze sind dann auch schnell wieder dahin oder werden
werden nicht durchgehalten. Das ist ja auch heute unser Thema. Da gehen wir mal rein. Und wir haben dich heute dazu genommen, Bex, weil wir eigentlich gerade deine Fußballkarriere so als Anlass nehmen können. Und natürlich deine wissenschaftliche Sicht, aus psychologischer Sicht. Wie schafft man es eigentlich, Vorsätze sich richtig zu nehmen oder richtige Ziele zu stecken? Was sind Vorsätze überhaupt? Da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie schwierig es auch ist.
Ja, und wie kriegen wir sie umgesetzt? Ne? Weil wir wünschen uns natürlich alle, dass sowas dann über Nacht, wir wachen am 1.1. auf und dann geht's los. Dann fangen wir an, unsere Vorsätze auch in die Tat umzusetzen, ohne zu wissen oder im Bewusstsein zu sein, wie viel Disziplin und Ehrgeiz dann zu der Umsetzung dieser Vorsätze auch dazugehört.
Ja, und wenn man es mal auf den Fußball überträgt, Bex, dann kann man ja schon sagen, dass deine Vorsätze sich jetzt eigentlich wahrscheinlich erfüllt haben, so im Laufe der Jahre. Also du bist ja ein ganz gutes Beispiel.
Ja, also ich glaube auch, das ist ein gutes Beispiel für Ausdauer. Du hast es angesprochen, es war eher ein Marathon und irgendwie auch Konstanz. Ich glaube, das ist jetzt das, was ich rückblickend vielleicht so sehe, dass so ganz viele Kleinigkeiten dann am Ende jetzt den Unterschied gemacht haben. Aber in dem Moment habe ich das vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen. Es ist ja oft so, dass man dann rückblickend feststellt, ah, die ein, zwei kleinen Änderungen hier haben jetzt einen riesen Unterschied gemacht. Und ich glaube, was vielleicht auch heute so noch ein paar Mal auf jeden Fall von meiner Seite kommen wird, ist, dass ich glaube, dass viele Menschen viel, viel, viel zu viel wollen. Mhm. Also genau wie wir gerade gesagt haben, New Year, New Me, ich bin so motiviert, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Und es ist aber gar nicht umsetzbar. Und deswegen, das wird jetzt interessant, wie du heute sagst, sind jetzt Mitte Januar, an die Leute, die noch im Plan sind, Glückwunsch, macht weiter so. Aber es kann natürlich auch sein, dass viel schon wieder eingerissen ist. Man war viel zu motiviert, viel zu euphorisch. Und ich glaube, ja, wenn man jetzt meine Karriere nimmt, es gab kein Jahr oder keinen Moment, wo ich gesagt habe, ich ändere jetzt radikal alles. Also wir haben ja immer die gleichen Abläufe, ihr kennt es ja auch. Man hat dann seine Abläufe und man ändert vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten. Ich habe vielleicht mal geändert, dass ich eine halbe Stunde früher ins Gym gehe vor dem Training. Ja, das hat sich jetzt nach 6 Jahren wahrscheinlich ausgezahlt. Ja. Das hat aber natürlich relativ lange gedauert.
Ist es wirklich so, dass die Leute einfach das Bewusstsein nicht haben? Also wie gesagt, wir sind alle mal in der Situation gewesen oder sind vielleicht auch gerade in der Situation, dass wir uns Vorsätze gesetzt haben. Die einen wollen aufhören zu rauchen, die anderen wollen sportlich aktiver werden, die anderen wollen sich besser ernähren. Aber es scheitert halt total früh. Ist es so, weil sich wirklich einfach zu wenig Leute bewusst darüber sind, wie viel sie dafür auch investieren müssen und dass sich eben dieser Erfolg nicht kurzfristig einstellt, sondern dass das immer langfristige Geschichten sind?
Ja, das ist sicherlich ein großer Punkt. Und dann geht es oft auch darum, dass es gar nicht mal daran liegt, dass das jemandem nicht bewusst ist. Es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die das wissen, die sehr reflektiert auch sind und die wissen, ah, das wird jetzt auch anstrengend werden, aber es liegt dann oft auch an der Planung und Umsetzung. Und ich finde, es geht am Ende darum, dass man ganz kleine Verhaltensweisen nimmt und die wirklich so in den Alltag implementiert, dass es mir gar nicht so schwer fällt jeden Tag, aber dass ich halt in der Lage bin, es eigentlich jeden Tag durchzuführen. Und ich glaube, was ich eben gesagt habe, viele wollen halt viel zu viel auf einmal und planen es nicht richtig. Und dann ist es nämlich so, das ist jetzt, was wir in der Psychologie dann eigentlich nur Absicht nennen, also eine Intention. Das ist dann total nett, also es ist eine total super Absicht. Aber es bleibt dann eine Absicht, weil da kein Plan hintersteckt. Und das ist der Unterschied, glaube ich, von einem guten Vorsatz zu einem schlechten. Und ich würde jetzt mal behaupten, die Absichten aller Leute, die sich Vorsätze machen, sind super gut. Das sind ja in der Regel, also das sind immer positive Dinge. Es geht ja ganz oft um Lebensstil, es geht darum, ich möchte gesünder werden, ich möchte vielleicht freundlicher sein oder sonstige Dinge. Es sind ja immer super gute Absichten, aber sie sind viel zu vage. Sie sind vielleicht auch gar nicht passend zu mir selber. Also ich möchte jetzt auf einmal die Person sein, die jeden Tag eine 2 Stunden Yoga macht. Und ich hasse Yoga. Warum sollte ich dann die Person werden?
Ich habe nie Yoga gemacht. Ne? Warum soll man jeden Tag 2 Stunden? Ja, so.
Ja, genau. Also warum möchte dann die Person?
Ja, aber Moment. Aber
okay.
Also ich wollte bei Tuhut kurz, weil ich habe nie Yoga gemacht. Hindert dich ja nicht daran, dass
ja, aber der Schritt ist vielleicht zu groß, direkt sich als Ziel zu nehmen, 2 Stunden Yoga jeden Tag zu machen. Das ist das, was ich meine.
Aber wenn ich jetzt das, was Bex gerade gesagt hat, wenn ich das nehme und dann sage, wenn es gut geplant ist.
Ja,
und,
okay. Also die meisten Leute können es wirklich schwierig in ihren Alltag wahrscheinlich integrieren, direkt so eine radikale Veränderung.
Ja. Wahrscheinlich können es die meisten Leute nicht, aber vielleicht kann es ja einer oder eine von 100.
Ja, vielleicht.
Aber es ist ja die Frage. Oder genau da will Bex ja, glaube ich, drauf hinaus. Es muss irgendwo halt auch realistisch sein.
Genau, es muss realistisch sein, es muss umsetzbar sein und ich finde halt trotzdem auch, ich bin der Meinung, dass sich viele Vorsätze einfach nur gesetzt werden, weil man denkt, das muss jetzt so sein. Ja. Ich muss jetzt auch gesund werden. Ich muss jetzt auch die Person sein, die laufen geht, die Sauerteigbrot backt und die ihren eigenen Kaffee röstet zu Hause.
Also so ein klassischer Mit-30er.
Genau.
Dann guckst du dich da jetzt an.
Soweit bist du ja noch nicht. Du hast noch die gute alte Filterkaffeemaschine, das stimmt.
Viele Vorsätze sind vielleicht dann gar nicht das, was ich wirklich möchte. Und es gibt vielleicht einen einfacheren Weg. Und da kommen wir nämlich wieder zu deiner Frage, Fabi. Es ist gar nicht so oft, dass es muss nicht so schwer sein. Ja, es geht um Verzicht. Es geht auch um, man nennt das in der Psychologie eine verspätete Belohnung. Darum geht es auch. Ja, also man muss auf kurzfristige Belohnungen verzichten. Ich muss jetzt auf eine Sache verzichten, die unangenehm ist. Oder ich muss auf den Keks verzichten oder was auch immer, damit ich dann in 8 Wochen ein Ergebnis sehe. Das ist super schwierig und das ist total menschlich. Aber es geht auch um die Umsetzbarkeit. Und ich finde, manchen Menschen würde es schon ausreichen, wenn man einen 20-Minuten-Spaziergang in den Alltag integriert. Das würde schon einen riesen Unterschied machen, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, was das ausmacht. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, was ich meine mit, es muss gar nicht so groß sein. Und was auch noch eine Sache ist, warum ich glaube, dass viele jetzt vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt, wo sie die Folge hören, abgebrochen haben, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Viele denken, ich bin auch so, ich nehme mich da gar nicht raus, ich habe jetzt einen Vorsatz, ich habe jetzt ein Ziel oder irgendwas mir vorgenommen und ich möchte das jeden Tag perfekt machen. So, dann kennen wir das alle, das klappt dann 3-4 Tage super gut, vor allem am Anfang des Jahres ist noch Feiertag, da hat man Zeit, da hat man auch sich alles vorbereitet, schon über zurechtgelegt und dann kommt der erste stressige Arbeitstag, dann kommt der zweite stressige Arbeitstag, dann kommt irgendwas und genau, dann ist irgendwas anderes. Und auf einmal bricht der Vorsatz weg und man denkt, ach ja, dann heute geht's jetzt halt nicht. Und am nächsten Tag denkt man, ja gut, jetzt habe ich es eh schon nicht gemacht, dann brauche ich es ja jetzt auch nicht weitermachen. Und da ist dann der Trick, nicht direkt abbrechen. Ich habe so ein bisschen diese Vorgabe, einen Tag mal auszufallen, ist völlig okay. Sogar zwei, wenn das mal ein Wochenende ist, außerplanmäßig. Aber dann wieder zurückzukommen, das ist diese Konstanz, die ich meine. Die kann helfen. Und deswegen, dieses Schwarz-Weiß-Denken müssen wir auch ein bisschen rauskriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja, voll. Fabi, kurzer Realitätscheck. Wir dürfen uns ja mittlerweile Fußballexperten nennen und wir reisen beruflich ja gefühlt mehr als manche Flugbegleiter. Stadienzüge, Flughäfen, Hotels, Cafés. Also wir kennen, würde ich sagen, öffentliche WLANs inzwischen alle zwischen München und Hamburg.
Ja, und ey, ganz ehrlich, abgesehen davon, dass die meist überhaupt nicht so gut sind, sind die meist auch einfach ungefähr so vertrauenswürdig wie so ein, ja, wie so ein Tor in der Nachspielzeit, bevor der VAR da mal drüber geguckt hat.
Ja, das stimmt. Und wenn wir schon ständig in diesen offenen Netzwerken hängen, haben wir gedacht, wir brauchen wenigstens irgendwas, was uns nicht komplett nackt im Internet stehen lässt.
Weil nackt in der Öffentlichkeit immer schwierig. Da kommt unser heutiger Partner Surfshark ins Spiel. Surfshark, das ist nämlich ein VPN, haben wir alle schon mal gehört. Das ist sowas wie so ein Tarnumhang fürs Netz, würde ich sagen. Also kannst einmal draufklicken und dann ist deine IP-Adresse einfach verschwunden.
Ich kann es dir noch mal ganz genau erklären, Fabi. Also VPN heißt, deine Daten werden verschlüsselt, niemand kann mitlesen, egal was du machst. Kannst sogar auf Inhalte zugreifen, die sogar eigentlich in deinem Land gesperrt sind. Und ich finde es besonders praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwo abends im Hotel ist, im Ausland, und man möchte doch streamen und doch irgendein Fußballspiel gucken, das es dort nicht gibt, dann kann man einfach den VPN nutzen und dann geht's.
Das ist mir ehrlicherweise auch wirklich oft schon passiert, dass ich irgendwo rumlag, wollte was streamen und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich kannte Surfshark da noch nicht. Das war mein Problem. Ja. Oder wenn wir zum Beispiel, ey, passiert auch super oft, wenn du so Preisvergleiche machst, ne? Wenn du da Flüge oder Hotels oder irgendwie sowas checkst, manche Seiten behandeln dich ja, als hättest du da, weiß ich nicht, einen Champions-League-Gehaltscheck irgendwo zu Hause rumliegen. Und mit Surfshark kannst du da einfach virtuell den Standort wechseln und dann kannst du gucken, wo es vielleicht ein bisschen günstiger ist.
Genau, und das Gute ist, du kannst alle deine Geräte einloggen. Das heißt, du kannst über dein Tablet ein Fußballspiel gucken und gleichzeitig übers Handy das nächste Hotel buchen. Also alles, was du besitzt, kannst du damit absichern.
Ja, und jetzt, wo ich VPN verstanden habe, kann man ja noch dazu sagen, da gibt es ja bei Surfshark nicht nur ein VPN, sondern da gibt es noch Antivirus, Surfshark Alert und dann kriegst du auch Bescheid, wenn deine Daten irgendwo rumfliegen.
So, ich hoffe, das konnte euch jetzt mal überzeugen und wenn ihr das testen möchtet, dann geht einfach auf surfshark.com/Seitenwechsel, ihr wisst, wie man Seitenwechsel schreibt, mit Doppel-K. gebt den Code Seitenwechsel ein. Alles groß, Seitenwechsel mit Doppel-K und dann bekommt ihr sogar 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN obendrauf.
Ja, also wer das nicht nutzt, dem kann ich auch nicht mehr helfen, ganz ehrlich. Also macht euer Internet sicherer und vor allem dann, wenn ihr viel unterwegs seid, so wie Turit und ich auch. Und jetzt dürft ihr weiter reinhören in die Folge Seitenwechsel.
Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So looks like big rug is safe for now. Progressive Casualty Insurance Company, Affiliates and other insurers. Not available in all states.
Darf ich mal eine kleine Zwischenfrage stellen? Also ich höre schon raus, Bex, grundsätzlich bist du schon für Neujahresvorsätze. Also das kann man schon machen. Ich wollte euch mal fragen, habt ihr Vorsätze?
Ich bin natürlich Paradebeispiel eines Durchschnittsdeutschen. Hab mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Zum ersten Mal in meinem Leben. Aber tatsächlich gut durchdacht. Also ich habe das umsetzen können, was Bex gerade angesprochen hat, würde ich behaupten, weil ich mir Gedanken gemacht habe vorher. Also den Entschluss habe ich über mehrere Tage gefasst, das zu tun. Aus dem Grund, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich es vermisse, mich sportlich zu betätigen. Dass es mir nicht darum geht, irgendwie jetzt, ich will nicht bestimmte Muskelgruppen aufbauen. Ich will nicht Übergewicht, weil ich keins habe, Gott sei Dank, abtrainieren. Ich möchte nicht irgendwann im nächsten Jahr einen Marathon laufen. Ich möchte das einfach für mich machen und auch auf die Art und Weise, wie es sich für mich richtig anfühlt. Sowohl im Umfang als auch dann, wenn ich dann da bin, vor Ort. Aber, und das ist auch ein Punkt, ich wusste halt, man könnte jetzt natürlich auch sagen, ich könnte auch eine halbe Stunde draußen durch den Wald joggen gehen und könnte dann unten bei mir im Keller ein Ganzkörpertraining ohne Geräte machen. Aber ich musste mich im Fitnessstudio anmelden, weil ich das nur mache, diese ganze Sportgeschichte, weil ich jetzt weiß, ich zahle auch einen monatlichen Beitrag dafür. Ich brauche diesen Gedanken, ich zahle dafür, also mache ich das auch.
Ja.
Ich schmeiß das Geld nicht aus dem Fenster, sondern ich schließe da ein Abo ab. Ich gehe dahin, weil ich dafür Geld bezahle. Und was noch dazu kommt, bei uns, Turit weiß das, gehen jetzt beide Kinder auch in die Kita. Das heißt, ich habe einfach jetzt zum ersten Mal seit Jahren einfach einen Vormittag wieder für mich und kann einen Vormittag so strukturieren, habe viel Zeit, muss nicht auf die beiden Kinder Rücksicht nehmen, weil beide in der Kita sind und ich wusste vorher, ich kann das halt vormittags dann machen. So vormittags habe ich die Möglichkeit, ins Studio zu gehen und deswegen habe ich das gemacht. Und Turit ist schon aufgefallen, ich habe eine Jeanshose an, habe mir vorgenommen, für einen Podcast hin und wieder auch meine Jeanshose anzuziehen.
Ja, Bex muss wissen, das habe ich ihn eben vor der Aufzeichnung gefragt, weil er kam die letzte Mal in meine Jogginghose an, ob das jetzt ein guter neuer Vorsatz ist, dass er jetzt wieder eine Jeans zu den Aufzeichnungen trägt.
Ja.
Aber anscheinend nicht.
Ich habe nur umsetzbare Dinge mir vorgenommen.
Ja, immer Jeans klappt nicht. Ja. Und bei dir, Bex, hast du dir Vorsätze genommen?
Jein. Also ich würde sagen, ich mag Neujahrsvorsätze. Ich mag auch dieses symbolische neues Jahr und ein altes Jahr abschließen. Ich habe aber keine spezifischen Vorsätze nur für dieses Jahr, sondern bei mir ist das eher so, dass ich das über das Jahr hinweg eigentlich immer wieder mache. Ich setze mich dann immer ganz nett hier mit meinem schönen Journal hin und schreibe dann so ein paar Sachen auf. Das ist so ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich mache das wirklich über das Jahr und habe dann schon auch gerade jetzt dieses Jahr, wo ganz, ganz viel passiert ist, oder das letzte Jahr, mich halt hingesetzt und mal überlegt, was ist jetzt passiert und was daraus möchte ich irgendwie mitnehmen, was habe ich gelernt. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt sage, okay, dieses Jahr alles anders, sondern ich habe das eher so mein Leben lang so ein bisschen weitergemacht. Ich habe ein, zwei persönliche Sachen für mich. Sportlich sind natürlich eher so diese zielorientierten Sachen. Die sind natürlich so ein bisschen ergebnisorientierter. Für mich persönlich habe ich mir eine Sache vorgenommen und das ist so ein bisschen mehr im Jetzt zu leben und nicht immer nur so voraus zu planen. Also ich bin immer ganz, ganz viel mit dem Kopf schon in der Zukunft. Das ist eine Sache, die ich mir wirklich persönlich vorgenommen habe dieses Jahr, die so ein bisschen außerhalb dieser Ergebnisse, Ziele und solche Sachen sind.
Ja, sehr schön.
Und du?
Ja, also ich muss sagen, kein konkretes Ziel. Ich habe mich jetzt nicht vor Silvester hingesetzt und überlegt, was möchte ich denn ändern. Aber ich habe schon auch die letzten Monate, da muss ich leider ein bisschen die gleiche Kerbe schlagen wie Fabi, habe auch das Gefühl, mal wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Das ist auch so schwierig, finde ich. Du wirst es auch noch irgendwann merken, wenn man nicht mehr so in diesem Hamsterrad ist und gezwungen ist, Sport zu machen, dir keiner mehr sagt, jetzt musst du zum Training kommen, dann wird es auch irgendwann schwierig mit der Motivation.
Ja, genau. Aber dann brauchst du halt irgendwas, was genau. Musst du dich für mich ist es die Kohle, die ich ausgebe. Dann gehe ich halt auch hin.
Ja, bei dir ist jetzt eigentlich interessant zu sehen, weil du hast schon so eine Strategie eigentlich umgesetzt. Und zwar ist das so, einmal du weißt, du wirst mehr angetrieben dadurch, weil du was investierst. Also du investierst Geld, du investierst nicht nur Zeit. Und dann hast du dir halt gesagt, du hast die Vormittage frei. Also du hast dir schon so eine kleine Strategie zurechtgelegt. Also immer, wenn der Vormittag ist, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Und das nennt man, das hast du schon nämlich eine gute Lösung eigentlich vorweggenommen. Das sind so Wenn-Dann-Strategien. Die hast du jetzt schon meiner Meinung nach ganz gut eingesetzt.
Ja, vielen Dank.
Turits Vorsatz ist jetzt natürlich sehr vage gewesen.
Ja, aber Fabi hat mich auch nicht so richtig ausreden lassen. Meine Strategie ist nämlich, ich bin ja ein bisschen auf den Rennradtrichter gekommen, so viel zum Thema Mitte 30. Und ich habe so eine Rolle für drinnen, wo man das Fahrrad so einhängen kann. Und für mich ist nämlich dieses einfacher Zugang. Also wenn ich mich erst aufmachen muss durch die Kälte ins Fitnessstudio, das hemmt mich. Wenn ich weiß, ich kann einfach in mein Arbeitszimmer gehen, wo auch diese Rolle mit dem Fahrrad steht, dann weiß ich, dass ich es besser machen kann, weil dann ist es halt irgendwie einfacher umzusetzen. Deswegen habe ich mir auch schon einen kleinen Plan zurechtgelegt.
Siehst du, dann sind wir beide aber schon mal grundverschieden, was das angeht.
Ja, wir haben andere Antriebe. Ja. Bei dir ist es das Geld und bei mir ist es die Faulheit.
Aber das ist voll gut, weil genau das ist ja das. Die Hürden sind ja für jede Person unterschiedlich. Für dich ist die Hürde rauszugehen, dann zum Fitnessstudio zu gehen, bla 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 bla. Für dich wäre die Hürde vielleicht eher, wenn du zu Hause bist, dann denkst du, nee.
Dann lege ich mich auf die Couch.
Ja, genau. Ja. Und ich wäre auch so wie du, Fabi, tatsächlich. Ich muss rausgehen, weil, also ich werde jetzt natürlich noch gezwungen, das ist gut. Das muss ich mir zum Glück noch nicht vornehmen, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil diese Hürden ja für jede Person unterschiedlich sind. Und deswegen ist die Planung so wichtig, dass ich nämlich diese Hürden voraussehe. Ich kenne mich ja im Normalfall als Person ganz gut. Ich weiß, aber wenn ich keinen Antrieb davon habe, dann werde ich es nicht machen. Das heißt, ich muss vorausplanen und versuchen, diese Hürden zu minimieren. Mhm. Und wenn das heißt, ich muss mir zu Hause ein Homegym einrichten oder ich lasse mir Einkäufe liefern zum Beispiel, weil ich weiß, dann werde ich gesund kochen. Wenn ich aber selber gehen muss, dann kaufe ich doch wieder das Fastfood vielleicht. Also das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht für sich herausfinden muss. Da muss man sich dann vielleicht doch mal die Mühe machen, sich hinsetzen und dann eben Hürden minimieren.
Ja. Aber wenn jetzt bei Hürden sind, Turit, dann kannst du ja mal kurz erzählen, wie viele Menschen sich was vornehmen und wie viele Prozent dieser Menschen überhaupt an diesen Hürden dann auch scheitern.
Ich wollte es nämlich gerade sagen.
Das sind nämlich sehr interessante Zahlen.
Genau, wir sind ja schon ein bisschen psychologisch jetzt eingestiegen. Ich wollte eigentlich, das hätte ich gerne am Anfang gemacht, haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht, wollte ich nochmal kurz eigentlich definieren, was überhaupt Vorsätze sind. Und es gibt eigentlich keine offizielle psychologische Definition von Neujahrsvorsatz. Sondern psychologisch gesehen sind Neujahrsvorsätze eher eine Art Ziel, beziehungsweise Ziele, ist ja eigentlich auch das, was Bex gerade schon gesagt hat. Also beinhalten das, was Menschen aufgrund eigener Vornahmen oder fremder Vorgaben zu erreichen suchen. Sie geben dem menschlichen Handeln also die Richtung vor. So, das könnte man eigentlich dann so sagen. Vorsätze eigentlich sind einfach nur Ziele, die du am Anfang des Jahres steckst. Und das hat Bex eben auch schon gesagt, meistens so mit diesem Hintergrund von Selbstverbesserung oder als unbefriedigend empfundene Verhaltensweisen abzustellen oder zu korrigieren. Also eigentlich ja so New Year, New Me, ne? Haben wir gerade schon gesagt. Also Neujahrsvorsätze sind weit verbreitet. Es gab aber dann, darauf wolltest du, glaube ich, hinaus, Fabi, mal eine ganz interessante Umfrage von Forbes, die erstmal geschaut haben, wie viele Menschen setzen sich überhaupt Neujahrsvorsätze. Und das fand ich total interessant, weil 61,7% der Menschen fühlen sich grundsätzlich unter Druck gesetzt, sowieso überhaupt einen Vorsatz zu machen. Und 66,5 planten sogar drei oder mehr Vorsätze für das Jahr. Also erstmal zwei Drittel aller Menschen nehmen sich Vorsätze vor. Wir gehören auch so ein bisschen dazu. Und die beliebtesten Bereiche waren 48% Fitness, körperliche Gesundheit, Finanzen mit 38%, mentale Gesundheit mit 36%, was ich übrigens auch gut finde, weil das ist ja auch was wir häufig besprechen. Gewichtsverlust 34% und Ernährung verbessern 32%. So, aber dann das große Aber. In der Realität sieht es dann nämlich so aus, das ist auch laut derselben Umfrage, haben dann 8% der Befragten einen Monat oder länger durchgehalten, 22% 2 Monate, 22% auf 3 Monate, 13% 4 Monate, aber nur 1% aller Befragten haben gesagt, dass sie das ganze Jahr, also 11 bis 12 Monate durchgehalten hätten. Also die meisten Vorsätze sind schon nach 1 bis 2, 3, 4 Monaten passé und nur ein ganz kleiner Teil über das ganze Jahr. Und eigentlich sei jetzt so die große Frage, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert, gehen gleich nochmal ein bisschen weiter rein. Warum ist das eigentlich so? Was kann man machen?
Also 1% ist schon wenig.
Ja, das ist schon traurig.
Ja, ist schon. Das hat mich auch sehr überrascht, als ich die Zahl gelesen habe. Das hätte ich beim besten Willen nicht gedacht.
Vor allem, wenn so viele Menschen doch bis 3 Monate durchgehalten haben. Das ist tatsächlich echt.
Das hat mich auch überrascht. Weil da denke ich mir so, ey, nach 3 Monaten, du ziehst was 3 Monate durch, dann hast du das eigentlich super in deinen Alltag wahrscheinlich schon integriert und bist ja eigentlich schon echt weit gekommen. Also 3 Monate, ne?
Aber wisst ihr, was ich einen guten Punkt fand? Und das hat Bex gerade auch gesagt. Und das sagt ja auch so ein bisschen diese Studie, es fühlen sich erstmal viele Leute unter Druck gesetzt, sowas zu machen. Und dann ist es häufig auch ein eher, ja, ich müsste ja eigentlich mal mich besser ernähren, ich müsste ja mal mehr Sport machen, statt ich will das wirklich. Und dieses ich müsste ja mal ist ja schon zum Scheitern verurteilt, oder?
Genau. Und da glaube ich nämlich, dass es genau darum geht, dass das gar nicht der Lebensstil ist, den ich aufrechterhalten kann. Weil meiner Meinung nach, also auch nochmal zum Thema Neujahrsvorsätze, ja, nein, ich finde, das ist ein super Kickstart. Also ich finde, das ist eine super Gelegenheit, um wirklich zu sagen, ich starte jetzt diese Phase. Wir kennen das ja vielleicht, wir auch aus dem Sport, wenn man ein ganz wichtiges Spiel hat am Ende der Saison und man sagt, okay, das sind jetzt noch 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen bis zu diesem Spiel. Das nehme ich mir jetzt als Ziel. Ich finde, so Phasen können total sinnvoll sein. Das so wirklich, ich würde es mal als Treibkraft-Kickstart bezeichnen. Aber danach muss der Lebensstil trotzdem umsetzbar sein. Und ich glaube nämlich, dass genau deswegen dann am Ende nur 1% übrig bleibt, weil eigentlich sagt man, nach 3 Monaten hat sich eine Routine etabliert. Das heißt, das Verhalten ist gefestigt. Aber trotzdem haben die Leute danach anscheinend aufgehört. Jetzt kann es natürlich sein, man wird krank, man fährt in Urlaub. Das ist ja dann oft so, dass dann auf einmal der Alltag ganz anders ist. Aber meiner Meinung nach haben dann diese Menschen die Ziele nicht an das, was sie eigentlich wollen, was du gerade gesagt hast, Turit, und an ihre eigene Identität angepasst. Weil sonst müsste man sagen, nach 3 Monaten sollte das stabil genug sein, dass das Verhalten auch ja relativ automatisiert abgerufen werden kann. Weil darum geht's jetzt, wenn wir auch gleich in die Lösungen gehen. Es geht um die Routinen. Und ich glaube, es muss wirklich sich jeder einfach auch klar machen, was möchte ich denn? Möchte ich jetzt gesünder leben, weil mir das jeder sagt? Was heißt denn gesünder leben? Gesünder leben heißt ja nicht, ich muss so und so viele Kilo wiegen oder so und so oft laufen gehen. Gesund sein kann ja auch heißen, ich habe vielleicht 3, 4 Kilo mehr, fühle mich aber dafür total gut und stark und gesund. Kann ja auch alles so sein. Also jeder muss sich ja für sich ja definieren. Und ich glaube nämlich, dass das vielleicht jetzt auch anhand dieser Studie so ein bisschen deutlich wird, dass da viele einfach doch noch sich vielleicht gar nicht gut genug kennen.
Ja, genau. Und das ist auch, glaube ich, schwierig, oder? Also ein Ziel für sich zu definieren, was wirklich einem entspricht und seiner eigenen Identität entspricht und realistisch ist, anstatt ja Ziele sich zu setzen, die sowieso man...
Ja, ich meine, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo der Druck von außen größer ist als je zuvor. Das heißt, du kriegst einfach über Social Media, über andere Medien, immer wieder gezeigt, wie eigentlich in Anführungszeichen perfekte, gute Menschen aussehen sollen und wie was Schauspieler XY für eine Ernährung hat und der macht die Diät und das ist super und so soll man aussehen und so nicht. Ich glaube, das ist das Schwierigste für jeden Einzelnen, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ich will nicht so sein, wie andere sind, sondern wie will ich mich sehen? Was will ich überhaupt? Was will ich von mir selbst? Bex hat es gerade gesagt, was heißt überhaupt gesünder Leben? Das muss ja jeder für sich selbst erstmal definieren. Und das ist aber heutzutage unfassbar schwer. Ich glaube auch nicht, dass viele Menschen mit sich selbst einfach einen Vorsatz ausmachen, ohne das irgendjemandem mitzuteilen. Weil das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also ich habe zum Beispiel relativ früh zu meiner Frau gesagt, ich will mich nächstes Jahr im Fitnessstudio anmelden. Einfach auch, um so ein bisschen Druck auf mich auszubauen, indem ich es einmal ausgesprochen habe. So, damit sie das gehört hat und habe ich mich selbst so ein bisschen bewusst aber auch unter Druck gesetzt, dass ich das dann auch umsetze. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch machen, sich mit Freunden, Verwandten darüber zu unterhalten, was überhaupt ihr Ziel ist. Und wenn die Leute das Gefühl haben, mein Ziel ist nicht ambitioniert genug, dann sagen sie halt nicht, ich möchte 3 Kilo abnehmen, sondern ich möchte 10 Kilo abnehmen. Mhm. Und ich möchte nicht mich etwas gesünder ernähren, sondern ich möchte mich sofort, ab 1.1. möchte ich mich sofort gesünder ernähren. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, sich nicht diese großen Ziele zu setzen, sondern sich dessen bewusst zu werden, dass das alles kleine Etappen sind, die man gehen muss, um ein großes Ziel zu erreichen.
Genau. Und das ist ja das, was es so schwierig macht, weil man eben eigentlich erstmal gar keine Ergebnisse sieht. Also man hat ja so ein bisschen diese Phasen, ne? Man merkt dann, oh, jetzt fühle ich mich fitter, aber dann in der nächsten Woche wieder, oh, ich merke gar nichts. Und das dauert einfach. Und das ist natürlich, ist auch menschlich, dass man dann erstmal sagt, boah, das fällt mir sehr schwer.
Ja, ich könnte jetzt, ich bin schon ein paar Mal ins Fitnessstudio gerannt dieses Jahr. Ich könnte jetzt mein T-Shirt einmal hochziehen.
Bitte.
Mache ich aber nicht.
Verschone uns.
Da ist noch kein Sixpack zu sehen. Also, und das ist aber auch okay.
Genau, Fabi, da mache ich jetzt einen kurzen Cut. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, wenn wir jetzt so von kleinen Zwischenschritten und Zwischenschritten, wo man vielleicht die Ergebnisse noch gar nicht direkt sieht. Das ist ja eigentlich der Bogen, den wir jetzt wieder zu deiner Karriere spannen können. Haben wir anfangs gesagt, dass das ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür ist, dass sich so Ziele zu stecken und Ziele zu erreichen auch ein Marathon sein kann. Also wir haben jetzt irgendwie gelernt, also viele Leute scheitern an Umsetzungen. Wie kann ich meine Ziele erreichen? Hast du auch noch mal ein paar Tipps mitgebracht? Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber vorher wollen wir eben einmal drauf schauen, auf deine Karriere und vielleicht auch ein paar Impulse mitnehmen, wie deine Karriere eigentlich so verlaufen ist und wie da kleine Schritte zum großen Ganzen geführt haben. Ich habe schon im Intro ein bisschen vorgelesen, ein bisschen erzählt, aber Fabi, du musst es ja jetzt niemand vorstellen, weil alle kennen ja Beck schon, aber du darfst Becks Karriere noch einmal
zusammen.
Ich spreche
es ganz kurz
runter.
Also du hast halt sehr früh mit 15 Jahren schon deinen ersten Profivertrag bekommen und hast dann 2012 schon dein Bundesliga-Debüt gegeben. Hast einfach 8 Jahre Bundesliga gespielt. Das ist auch eine sehr, sehr lange Zeit bei Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg. Das heißt, du hast dich da richtig etabliert und dann ist, wenn du dich in der Bundesliga etabliert hast, dann ist natürlich der nächste Schritt logischerweise mal Auslandserfahrung zu sammeln. Bist dann nach Schweden gegangen zu einer absoluten Spitzenmannschaft, FC Rosengard. Hast dann da auch Titel geholt. Dann wieder logischer Schritt, Wechsel in die Women's Super League zu Manchester City. Dann eben auch zwischendurch mal kurz ein bisschen Nationalmannschaftsluft schnuppern dürfen. Hast ein großes Turnier gespielt und hast jetzt auch langfristig deinen Vertrag bei Man City verlängert. Das liest sich halt alles wie so eine Bilderbuchkarriere. Ne? Aber
ja, ich finde, also genau, wenn man es jetzt so komprimiert zusammenfasst, sieht, Bilderbuchkarriere. Erst in der Bundesliga sich etabliert, dann ins Ausland, dann in die beste Liga Europas. Aber wenn man mal drauf schaut, hat es ja auch schon immer Jahre auch gedauert. Also du warst an jeder Station auch einige Jahre, musstest dich dann da auch erstmal wahrscheinlich wieder für Höheres empfehlen. Und wenn man auch sieht, mit 15 Jahren Debüt in der Bundesliga, mit 28 Jahren Debüt in der Nationalmannschaft, wie viele Jahre dazwischen liegen und wie viel Ausdauer man da braucht, um dieses Ziel zu erreichen, dann kann man ja eigentlich schon von einem Marathon irgendwie sprechen. Oder wie hast du es denn so wahrgenommen in deiner Karriere?
Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall auch so bezeichnen, dass es keine normale Karriere war. Also es lief für mich immer ja ganz gut. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, wenn wir jetzt auch heute nämlich über Verhaltensweisen, Routinen und solche Dinge sprechen, ich glaube, bei mir war wirklich diese längere Verletzung der Wendepunkt. Das habe ich seitdem so oft gedacht, dass diese Verletzung, ich bin ja nach Schweden gegangen, da lief es auch erstmal gut. Also es lief alles erstmal nach Plan. Ich habe mich total wohl gefühlt, auch sportlich gut weiterentwickelt. Dann kam diese Verletzung und ich war ja letztendlich ein Jahr raus. Und in diesem Jahr, da hat sich so viel bei mir verändert. Und das ist vor allem eben mental gewesen. Weil bis dahin, würde ich sagen, habe ich immer professionell gelebt. Ich hatte auch gute Routinen. Ich hatte aber auch natürlich viele Verhaltensweisen, wo ich wusste, ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz perfekt, aber es hat ja immer alles gepasst. Ich hatte ja immer meine Karriere und es war okay. Und diese letzten 1-2% oder wie viel das jetzt auch immer waren, die habe ich nur durch diese Verletzung rausbekommen. Und da war es tatsächlich dann bei mir so, dass ich Verhaltensweisen dann geändert habe oder eigentlich hinzugefügt habe, weil ich so verzweifelt in dieser Verletzung war. Das heißt, bei mir war dann der Antrieb total aus mir heraus und es war wahrscheinlich auch eine Art Schmerz und mein Weg, diesen Schmerz dann auszuhalten. Weil ich habe gemerkt, ich halte das nicht mehr aus mental, hier zu sitzen und zu sagen, ich warte jetzt, bis es besser wird, ich muss etwas tun. Das heißt, ich habe mich wirklich in diesem Jahr so oft hingesetzt und gesagt, was kann ich tun, was mir gut tut? Und habe dann nach und nach Routinen für mich gefunden, die mir jetzt im Nachhinein wahrscheinlich diesen Höhepunkt der Karriere beschert haben. Und das sind wieder, ich wiederhole mich, aber das waren Kleinigkeiten. Das war an einem Tag, wo Pause war, wirklich Pause zu machen. In die Sauna zu gehen, ins Eisbad, das war mein Training dann. Davor habe ich durchtrainiert. Ich habe mich komplett, ich habe wahrscheinlich viel zu viel trainiert und habe aber dann gemerkt, okay, das tut mir jetzt gut, die Routine. Dann die andere Routine, die ich angesprochen habe. Ich war vor jedem Training 30 bis 40 Minuten im Gym und habe da auch jetzt nicht ein Riesenprogramm gemacht, aber ich war einfach da und habe jeden Tag oder dann 5-mal die Woche, 6-mal die Woche, weil an jedem Trainingstag habe ich da meine Übungen gemacht. Nach dem Training, Fahrradeinheiten zum Beispiel, habe ich hinzugefügt in dieser Zeit. Und diese Kleinigkeiten haben dann dazu geführt, dass ich auf nichts verzichtet habe in dieser Zeit, sondern ich habe einfach 1-2 Stellschrauben verändert. Und ich bin der Meinung, dass die Karriere, wie sie jetzt gelaufen ist, wahrscheinlich durch diese Verletzungszeit jetzt nochmal so in diese Richtung gelenkt wurde.
Ist aber schon interessant, dass es eigentlich einen Rückschlag gebraucht hat, um daraus wieder, ich meine, es ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber stärker hervorzukommen, aber irgendwie ja schon. Und wenn man das jetzt mal auf anderes, ja, anderes Leben überträgt, man hat ja auch immer Rückschläge. Auch bei jedem Neujahrsvorsatz hast du einen Rückschlag, haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Dann wird es mal stressig im Job und dann alles über den Haufen zu werfen, ist halt auch nicht der richtige Weg.
Ja, wobei, also man, also nicht falsch verstehen, ne? Ich finde, sich nach Rückschlägen hinzusetzen und Dinge zu hinterfragen, ist in Anführungszeichen relativ einfach, weil dann hat man ja ein bisschen mehr Zeit, man kommt automatisch auf die Idee, okay, jetzt ist was nicht so Schönes passiert, was kann ich verändern, um es jetzt in Zukunft besser werden zu lassen. Also ich will das nicht kleinreden, dass dann nach Rückschlägen sich eine Veränderung oder Veränderungen für sich zu finden. Aber ich zum Beispiel in meiner Karriere, du hast vorhin, Bex, hast du einen sehr interessanten Satz gesagt, du hast dir vorgenommen, nicht so sehr an, oder wie hast du es formuliert, nicht nur an die Zukunft, mehr im Jetzt zu sein. Mhm. Also ich kann von mir überhaupt nicht, war immer im Jetzt. Aber das meine ich überhaupt nicht im Positiven. Also ich habe mir, bei mir lief es ja fast immer wirklich vernünftig. Vernünftig bis gut in meiner Karriere. Und deswegen habe ich es nie geschafft. Ich hätte das, was du gemacht hast, Bex, nämlich dich hinzusetzen, 30, 40 Minuten vor jedem Training in Kraftraum, vielleicht 2 Fahrradeinheiten danach, vielleicht am freien Tag in die Sauna oder ins Eisbad oder was. Das hätte mir auch gut getan. Aber klar, ich hatte meine Kopfverletzung, aber die zweite war ganz zum Ende meiner Karriere. Da ging es nur noch ums sportliche Überleben quasi, um nochmal zurückzukommen. Und da war ich schon, da hatte ich andere Baustellen, an denen ich einfach, da habe ich versucht, einfach nur zu irgendwie zurückzukommen. Mir hätte das gut getan. Ich hatte aber keinen krassen Rückschlag, der mich dazu bewogen hat, jetzt irgendwie was zu ändern. Also für mich wäre ein Rückschlag vielleicht gut gewesen. Jetzt ist die Frage, darauf will ich hinaus, wie schaffe ich das denn? Wie werde ich mir darüber bewusst, obwohl es eigentlich gut läuft und ich könnte trotzdem noch Prozente aus mir rausholen? Wie mache ich das? Weil ich glaube schon, dass viele von uns, Vorsätze haben wir drüber gesprochen, werden wir auch noch weiter drüber sprechen, aber viele von uns sich optimieren können mit kleinen Sachen, aber sich gar nicht dessen bewusst sind, dass sie das könnten.
Also ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich Sinn macht, aber meiner Meinung nach, weil ich bin ja auch der Meinung, es sollte nicht diesen Rückschlag brauchen, damit man sich dessen bewusst wird. Bei mir war es jetzt so und vielleicht hat es eben genau so lange deswegen vorher gedauert, weil das bei mir vielleicht auch so war. Ich habe immer gemacht, aber irgendwas hat gefehlt. Ich bin der Meinung, alleine dieses Wissen darüber, dass du ja weißt, eigentlich könnte ich noch mehr. Ich bräuchte ja eigentlich einen Rückschlag. Das sollte eigentlich für dich ausreichen.
Aber das weiß ich ja jetzt. Das weiß ich ja jetzt.
Ach so, genau.
Das weiß ich jetzt, rückblickend weiß ich das.
Das heißt, die Menschen, die das jetzt hören und es noch nicht wissen, wissen es hoffentlich dann auch jetzt. Also ich finde, es geht dabei ganz viel um Reflexion und ich persönlich habe auch immer davon profitiert, Geschichten von anderen eben zu hören, zu lesen und daraus zu lernen, weil im besten Fall brauche ich nicht diesen Rückschlag, um trotzdem aber das rauszuholen, was ich der Meinung bin, was ich kann. Und am Ende geht es ja jetzt wieder auch um eine Lebensstiländerung, eine Routine. Das, was du eben beschrieben hast, dass man in schwierigen Zeiten sich eher mal hinsetzt und Dinge verändert, das macht ja auch total Sinn, auch aus psychologischer Sicht, weil in einer schwierigen Zeit ist ja mein, wir nennen das Status quo, also mein Stand, wie er jetzt ist, der ist ja in einer schwierigen Zeit erstmal aus dem Gleichgewicht gebracht. Das heißt, wir haben auch gar nicht so dieses angenehme, ich lehne mich zurück in meiner Komfortzone, weil die Komfortzone ist ja quasi sowieso schon aufgebrochen. Und deswegen glaube ich auch, dass man in Tiefs oft Veränderungen besser angehen kann. Und dann muss es ja nicht so einen Riesenrückschlag brauchen wie eine Riesenverletzung. Es kann ja auch so mal sein, dass man denkt, oh, ich habe jetzt gerade irgendwie ein kleines Tief mental. Sich in diesen Momenten hinsetzen und das als Start zu nutzen, das finde ich kann schon helfen. Und dann geht's aber eben um die Routinen. Und da geht's einfach nur, was heißt einfach, aber da geht's einfach nur um Wiederholung und Konsistenz oder Konstanz.
Ja. Was mich interessieren würde in deiner Karriere, Bex, jetzt, wann ist es dir leichter gefallen, dir vielleicht neue Routinen, kleine neue Ziele zu setzen, eher in den Situationen, wo du lange bei einem Verein warst? Weil ich kann mir vorstellen, da verfällt man ja vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Lethargie, wenn man so lange bei einem Verein ist und immer, wenn man einen neuen Startschuss hat, irgendwie Wechsel nach Schweden, Wechsel nach England, dann ist so der Moment, da sagt man so, jetzt mache ich aber das und das werde ich jetzt durchziehen. Wie war es bei dir? Ist das so? Kann ich mir zumindest vorstellen, dass es einfacher ist, wenn man in ein neues Umfeld kommt, sich neue Ziele zu setzen?
Ja, total. Ich habe auch immer versucht, diese Wechsel für mich zu nutzen und alleine ein Wohnortwechsel, das kennen vielleicht auch viele, alleine das kann schon so gut helfen, auch wieder als Kickstart. Und ich bin auch der Meinung, dass man das nutzen sollte. Und dann auch wieder nicht alles ändern, aber teilweise mal so gesunde Routinen implementieren. Das fällt viel leichter, wenn man sein gewohntes Umfeld sowieso schon verlassen hat. Weil da sind wir dann jetzt wieder beim Thema Komfortzone. Es ist ganz menschlich und natürlich, dass man immer wieder in sein Muster zurückfällt. Und wenn ich halt immer das Gleiche tue, in der gleichen Umgebung mich aufhalte und vielleicht auch schon jahrelang bei einem Verein spiele, dann kann das auch schwer fallen, weil man weiß, ja, ich habe ja hier mein gewohntes Umfeld. Wenn man das mal bewusst aufbricht.
Und genau, das muss man eben bewusst machen, glaube ich, dann, genau. Wenn man eben keine räumliche Veränderung hat.
Genau, man kann ja nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt um, damit ich neue Routinen.
Ja, genau, das ist ja aber gar nicht möglich für die meisten Menschen.
Das genau, das sollte man auch nicht tun, aber dafür kann ja jetzt, wie wir eben gesagt haben, dafür kann natürlich so ein Jahreswechsel mal gut sein, aber letztendlich ist es ganz egal wann, ob ich das am 1.1. mache, man kann das auch heute am 15.1. machen, man kann das auch am 1.3. machen, ist eigentlich egal, aber es braucht diese intrinsische Motivation zu sagen, ich möchte hier was ändern und dann muss sich auch jeder Mensch mal hinsetzen und sagen, was genau möchte ich denn, was ist denn das, was mir irgendwie gerade nicht so gut gefällt und dann bei den Routinen sage ich auch, das ist am Anfang unangenehm. Man hat meistens diese erste ganz euphorische Woche, das kennen wir wahrscheinlich alle, wo alles super läuft. Und ich sage, ich bin ein neuer Mensch und ich bin jetzt die Person, die 3 Stunden Yoga macht. Und dann merkt man,
sind wir schon bei 3 Stunden, ne?
Genau, bei 3. Und dann merke ich, bin ich irgendwie doch nicht. Dann weitermachen. Das sind diese kritischen Momente. Weitermachen, weil nach 2 Monaten merkt man schon, es hat sich ein bisschen automatisiert. Und nach 3 Monaten sagt man so in der Psychologie ungefähr, je nach Komplexität der Verhaltensweise. Aber dann hat man so eine Stabilität. Und dann ist es irgendwann so, wie bei mir jetzt oder wie bei euch wahrscheinlich auch. Ihr kennt das bestimmt auch, dass man irgendwann denkt, so, boah, es ist jetzt irgendwie komisch, wenn ich nicht jeden Tag zum Training gehe. Oder irgendwie finde ich das, also es fühlt sich ja dann schon fast komisch an, wenn man mal 3 Tage frei hat. Das kennt ihr bestimmt auch noch aus euren Karrieren. Mhm. Das ist auch eine Sache der Gewohnheit einfach. Das kann in beide Richtungen gehen. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gemerkt nach der Karriere, dass man irgendwann sich dann daran wieder gewöhnt. Aber es ist immer dieser Status quo, den wir haben, an den man sich gewöhnt. Und der Kopf möchte keine Energie aufwenden, um den aufzubrechen, weil das erstmal anstrengend ist. Aber sobald ich das automatisiere, brauche ich weniger Energie und dann fällt es mir leichter. Das heißt, die Menschen, die jetzt gerade überlegen, die Verhaltensweisen abzubrechen, macht genau dann weiter.
Und auch wenn man einen Rückschlag war und man 2 Tage es nicht gemacht hat. Aber genau das, wovon du sprichst, das kenne ich halt jetzt genau rückwärts. Ne? Die Verhaltensweise und die Routine war immer, man macht jeden Tag Sport. Dann habe ich meine Karriere beendet und im 1. Jahr ist mir das super leicht gefallen. Ich war fast jeden Tag im Fitnessstudio. Zumindest mal 5-mal die Woche im Fitnessstudio, weil es einfach irgendwie war so einfach, war doch klar. Also ich bin dann zu den Zeiten gegangen, wo ich eh mal Training hatte, die Jahre davor. Ist mir gar nicht schwer gefallen. So nach und nach hat sich das immer mehr eingeschlichen, dass ich mich immer mehr selbst in den Hintern treten musste, um zum Sport zu gehen. Bis es jetzt so ist, dass ich so oft auf den Kalender gucke und denke, wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Also Ja, man gewöhnt sich dann. Es war ein bisschen schleichend, aber doch, so nach einem Jahr war diese Routine, jeden Tag Sport machen, war dann keine Routine mehr. Das fadet dann so ein bisschen aus.
Alltag halt, ja. Ne? Also ganz viele sitzen jetzt wahrscheinlich auch am Handy oder im Auto und hören das oder haben die Kopfhörer im Ohr und denken sich so, ja, die haben natürlich, also Bex ist noch im Sport beruflich unterwegs, wir beide waren beruflich im Sport unterwegs.
Fabi hat gut reden, dass er jetzt seine Vormittage wieder hat. Niemand
ja,
hat
aber genau darum geht's. Weil genau darum geht's. Ich glaube, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass es für Otto Normalverbraucher, Leute, die einen normalen Job haben. Ich habe sehr viele Jobs.
Ja, das stimmt.
Sehr viele Jobs.
Keine zu Zeiten, wo die meisten.
Ja, aber genau darum geht's ja, dass jeder einfach für sich selbst entscheiden muss, welcher Vorsatz macht überhaupt Sinn für mich? Ich meine, ich kann mir auch vornehmen, ich lese zum Beispiel gerne und ich würde abends gerne mehr lesen, aber da kommen dann auch wieder die zwei kleinen Kinder ins Spiel, die lassen mich halt dann abends nicht in Ruhe lesen und wenn die im Bett sind, habe ich ehrlicherweise wenig Lust. Ich habe es mir jetzt nicht vorgenommen.
Aber dann habe ich einen Vorsatz vergessen. Ich wollte 3000 Seiten dieses Jahr lesen. Ja, ich habe doch noch einen Vorsatz.
Kann ich dir nur...
Ich bin bei meinem ersten Buch bei Seite 200, aber ist auch noch früh.
Okay.
Mach's, bevor du Kinder hast, kann ich dir nur empfehlen.
Aber Fabi, das ist trotzdem gerade ein super Beispiel. Da können wir nämlich eigentlich genau mal reingehen, wie man das jetzt trotzdem umsetzen könnte. Weil es geht jetzt ja genau auch darum, dass du es in deinem Alltag irgendwie implementieren kannst. Und ich finde zum Beispiel, Thema Lesen ist ganz ein gutes Beispiel, weil wir ja oft auch sagen, wir haben jetzt Ziele, wir wollen auf was verzichten. Verzichten finde ich sowieso erstmal immer schwierig. Ich finde, es ist besser, Dinge zu ersetzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel geraucht habe oder Alkohol trinke, diese Dinge ersetzen, weil es viel schwieriger ist, Dinge einfach wegzulassen, als sie zu ersetzen. Also wenn ich sage, ich möchte abends nicht mehr mein Bier trinken, das irgendwie Schritt für Schritt wechseln mit anderen Getränken, dass ich aber die Routine noch habe. Bei deinem Thema Lesen jetzt ist meiner Meinung nach ein guter Trick, das mit etwas zu kombinieren. Jetzt muss man sagen, ich kann jetzt hier sitzen in meiner Wohnung, habe keine Kinder rumrennen. Das heißt, wenn ich sage, abends, wenn ich meinen Tee mache vorm Schlafengehen, dann nehme ich mein Buch dazu und dann lese ich. Jetzt habe ich ja niemanden, der das unterbricht. Jetzt muss man bei dir sagen, ja, die Hürde ist relativ komplex, weil sie sehr unberechenbar ist, gehe ich mal von aus.
Ja.
Aber du könntest trotzdem dir überlegen, das so einzubringen, dass diese Hürde vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher wird und ob es dann am Vormittag ist. Dass du sagst, jedes Mal, wenn ich aus dem Fitnessstudio komme oder bevor ich ins Fitnessstudio gehe, sitze ich vielleicht noch 10 Minuten am Handy und bin auf Instagram zum Beispiel.
Ja.
Statt das zu machen, könntest du sagen, bevor ich ins Fitnessstudio gehe, nutze ich 15 Minuten meines Vormittags ohne Kinder, um 15 Minuten zu lesen.
Ja, könnte ich machen. Aber
möchte ich nicht.
Möchte ich nicht. Habe ich mir sogar Gedanken drüber gemacht, aber habe mich bewusst dazu entschieden, also ich würde gerne mehr lesen wieder, weil ich das immer noch gerne mache und früher sehr viel gemacht habe, aber es ist mir nicht wichtig genug.
Mhm.
Es ist mir nicht wichtig genug und ich gucke dann lieber bewusst die 10 Minuten oder 15 Minuten aufs Handy. Das Ziel ist mir dann nicht wichtig genug.
Ja, okay. Ja, aber das ist ja auch eine Antwort.
Ist
ja
auch eine Erkenntnis.
Hey, it's Flo here to say drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Nice! With my new savings, I'll get some hiking gear. It'll be great for my outdoor era.
I don't know if it counts as an era if you just buy stuff.
I got a cute hiking backpack. It's an outdoor era.
Well, you only bought one thing. I don't think it's an era.
Well, I think we're in a agree to disagree era.
Yeah, sure, you're probably right. Anyway, with the money you could save by switching to Progressive, you can afford to switch to other things in life. It's
my savings era.
Also, everything you do is not an era.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Aber du hast ja jetzt schon ein bisschen angefangen, Bex. Das finde ich total spannend, weil wir ja auch, wir beide wollen was lernen, wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch, wie ich mir denn jetzt Ziele setze, die realistisch für mich sind, die ich umsetzen kann. Was gibt's denn da so aus der Psychologie? Jetzt haben wir dich mal hier sitzen. Was kannst du uns denn mitgeben? Wie schaffen wir es denn, die Neujahrsvorsätze, wenn wir sie denn noch gerade bewältigen können, auch weiterhin als Routine zu implementieren in unser Leben?
Ja, also einige Dinge haben wir angerissen. Ich glaube, was ganz wichtig ist erstmal, wie formuliere ich ein Ziel oder habe ich überhaupt ein Ziel? Weil wir haben eben auch schon mal gesagt, oft haben wir einfach nur eine gute Absicht. Ja. Wir sagen sehr vage, ich würde eigentlich ganz gerne mal mehr Sport machen. Das ist kein Ziel, ein konkretes Ziel. Da gibt's so diese klassische Formel SMART-Ziele, haben vielleicht schon mal einige auch gehört. Also es soll spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und auch terminiert sein. Das sind alles Ziele, das heißt, es soll sehr konkret sein. Was möchte ich wann erreichen? Ist das attraktiv für mich?
Und attraktiv auch, bedeutet dann quasi, also das passt zu mir.
Genau, also ich finde das Ziel attraktiv. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Ziel hätte, nehmen wir ein Laufziel, 30 Minuten möchte ich laufen können an dem und dem Tag. Wenn ich jetzt im Januar anfange und ich bin vielleicht noch Anfänger im Laufen, ich möchte das vielleicht im Juni schaffen, dann kann ich das terminieren und für mich wäre das Ziel attraktiv, weil ich das gerne schaffen würde. Jetzt sind wir wieder bei dem Ziel. Das muss natürlich jeder für sich selber definieren. Also was ist attraktiv für mich? Soll nicht attraktiv sein, weil die Gesellschaft das gerade fordert, sondern weil ich das gut finde.
Weil der Marathon gerade en vogue ist.
Genau, genau. Also das ist eine Sache, da müsste man sich vielleicht nochmal genauer hinsetzen. Auch die Zielformulierung ist wichtig. Ich habe es eben auch angerissen. Viele sagen, ich möchte nicht mehr das machen. Ich möchte nicht mehr das. Ich möchte aufhören, das zu machen. Es ist eigentlich sinnvoller, Ziele auch positiv zu formulieren. Also wirklich sagen, statt ich möchte gar keinen Zucker mehr essen zum Beispiel, zu sagen, ich möchte mehr Obst und Gemüse essen oder ich möchte mehr von diesem Produkt essen oder ich möchte mich mehr bewegen, anstatt zu sagen, ich möchte weniger von diesem Ding machen. Also positive Zielformulierung kann auch sinnvoll sein. Und dann eine Sache, die ich eben auch angerissen habe, Routinen brauchen eben Zeit, sie brauchen Wiederholung. Nicht sofort aufhören, wenn es mal ein, zwei Tage nicht perfekt ist. Auch ein nicht perfekter Tag kann die Routine festigen und dann eben durchhalten, 30, 60 Tage, nach 2 bis 3 Monaten festigt sich das. In kleinen Schritten auch vorgehen. Es muss nicht der Riesen-Step sein jeden Tag, sondern eine kleine Gewohnheit erstmal implementieren und dann eben auch, was ich eben angesprochen habe, das Verknüpfen. Ich zum Beispiel habe das bei mir selber auch gemacht. Ich hatte auch das Thema Lesen, witzigerweise. Ich habe gemerkt, immer wenn ich aufgewacht bin ich direkt ans Handy gegangen, habe irgendwelche Sachen mir angeschaut und habe irgendwann gesagt, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr. Ich trinke jeden Morgen einen Kaffee, im besten Fall auch im Bett. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich trinke ja jeden Morgen diesen Kaffee. Anstatt dann mein Handy zu nehmen, nehme ich mir jetzt mein Buch und lese diese 10, 15 Minuten. Ich habe mir nicht mal ein Zeitlimit gesetzt, aber nehme diese Zeit mit meinem Kaffee und lese da, statt an meinem Handy zu sein. Das heißt, ich habe jetzt auf nichts verzichtet, sondern ich habe einfach die Routine ersetzt. Das Gleiche könnte man machen, wenn man was hinzufügen möchte, beim Zähneputzen zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte meditieren zum Beispiel, ich möchte irgendwie achtsamer sein im Alltag. Dann kann ich diese 3 Minuten oder 2 Minuten Zähneputzen da vielleicht für nutzen. Oder ich verknüpfe das damit, so wie ich das eben bei dir, Fabi, gesagt habe. Ich habe eine Tätigkeit, die ich jeden Tag eigentlich ausführe. Und das sind eben in der Regel ja Mahlzeiten oder ich habe einen Arbeitsweg, Schulweg, was auch immer. Ich habe eine Sporteinheit geplant, ich putze meine Zähne, ich stehe auf, trinke Kaffee. So ein paar Sachen hat man ja in der Regel jeden Tag. Wenn ich daran was knüpfe, also vorher oder nachher direkt, dann sollte das leichter fallen, weil man hat zumindest mal diesen zeitlichen Trigger immer, der da ist. Deswegen auch Thema Morgensport ist eigentlich total sinnvoll, weil man morgens noch nicht so viele Hürden hat. Man hat noch nicht so viele Dinge, die im Tage irgendwie anders laufen können oder die auftreten können. Man steht morgens auf, man legt sich die Sportsachen vielleicht sogar bereit, das heißt eine Hürde weniger und geht dann raus. Und irgendwann wird das Gehirn wirklich darauf programmiert, das durchzuführen und es wird immer weniger Energie dafür gebraucht. Also das ist wirklich alles so zur Routinenbildung. Und dann habe ich auch eben schon mal angesprochen, es ist schon auch eine gewisse Bereitschaft, muss da sein, um auch was, ja, um auch Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Also eine kurzfristige Belohnung ist erstmal immer schön. Das ist total menschlich. Es werden Hormone ausgeschüttet, weil ich jetzt kurzfristig erstmal glücklich bin. Um eine langfristige Belohnung zu erreichen, muss ich halt auf kurzfristige verzichten. Und das muss mir schon auch bewusst sein. Was da vielleicht ein kleiner Ansporn sein kann, ist, dass langfristige Belohnungen auch langfristig viel, viel glücklicher machen und auch Hormone ausgeschüttet werden, die auch länger, ja, zufriedener machen. Das heißt, man muss aber auch bereit sein, ein bisschen was zu opfern in dem Moment.
Das heißt, ganz ohne Opfer
Ja, aber welche Erfolge,
auch jeder machen.
Welche Erfolge, ja eben, welche Erfolge stellen sich denn ohne Opfer ein? Die allerwenigsten, genau. Würde ich mal behaupten.
Nee, das ist ja, ich habe es auch nicht in Frage gestellt, aber genau dieses, man muss irgendwie herausfinden, was möchte ich wirklich, was passt zu mir und wo kann ich es auch in meinen Alltag integrieren, wenn du zum Beispiel sagst mit dem Sport, ne? Ich habe das bei mir auch festgestellt, zum Thema mehr Sport machen. Ich bin gar kein Mensch, der morgens gut Sport machen kann. Ich kann mich nicht aufraffen. Und ich weiß genau, wenn ich mir das als Ziel setze, ich werde es nicht schaffen. Ich bin jemand, der klassisch nachmittags nach der Arbeit Sport macht. Ja. Aber dann nehme ich meine Sporttasche mit zur Arbeit und weiß, ich gehe nach der Arbeit dann zum Sport. Und das kann ich auch. Aber wenn ich es mir
so
morgens vornehmen würde, könnte ich es
genau andersrum. Ja. Ich würde durchdrehen. Ich muss morgens. Das ist das Geilste, was es gibt, morgens.
Aber so ist jeder unterschiedlich. Ja. Aber genau das, vorbereiten, die Hürden minimieren. Und was du auch eben gesagt hast, Fabi, es kann auch sinnvoll sein, das Leuten mitzuteilen oder eben, wenn ich das lieber habe, mir schriftlich festzuhalten. Weil dann, was mir zumindest auch, wenn wir jetzt wieder zu meiner Karriere so ein bisschen zurückschwenken, was mir immer geholfen hat, war, das auch irgendwie zu protokollieren. Und wenn das nur, bei mir war es dann zum Beispiel ein Kraftwert. Wir machen regelmäßig Kraftwerte und ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, okay, in dieser Reha-Phase möchte ich daran arbeiten. Dann habe ich vielleicht angefangen mit 2 Klimmzügen und am Ende dieser Phase konnte ich 8. Dann war das für mich, als ich das hingeschrieben habe, ja auch so ein Glücksmoment. Und das kann auch jeder Person helfen, dass man das protokolliert. Das muss jetzt auch nicht super groß sein. Das kann einfach auch nur ein Strich sein, jeden Tag zu sagen, ich habe jetzt die Gewohnheit wieder gemacht. Und irgendwann brauche ich vielleicht die Striche nicht mehr oder das Protokollieren, weil es sich so in meinen Lebensstil auch implementiert hat. Aber dieses schriftliche Festhalten, auch Leuten das mitzuteilen, sie können ja dann auch unterstützen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jeden Tag mehr Sport machen, dann können ja auch Partner, Freunde das unterstützen oder sie können es versuchen zu sabotieren, aber dann festigt man es sogar noch mehr. Das kann auch helfen. Und eine letzte Sache vielleicht noch, so ein bisschen der Weg ist das Ziel, ist vielleicht auch sowas, auch wenn ich es jetzt aus meiner Karriere nehme. Ich habe zu gewissen Zeitpunkten gar nicht mehr für etwas trainiert. Ich hatte ja gar kein Ziel. Also ich hatte keinen Tag, wo ich wusste, da werde ich wieder spielen. Das heißt, ich habe einfach trainiert, weil ich gesagt habe, okay, das ist alles, was ich gerade machen kann. Ich kann jeden Tag trainieren und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Ich hatte aber keinen Tag oder so. Und das kennen vielleicht auch viele, dass man ja gar nichts hat, wo man jetzt direkt hinarbeitet. Es hat niemanden einen Marathon oder ein Spiel anstehen oder einen ganz besonderen Tag auf der Arbeit, sondern es kann auch einfach dieser Prozess sein, diese Prozessorientierung, die dann am Ende mir hilft, meine Ziele zu erreichen. Und so war das bei mir zum Beispiel auch. Ich habe dann, wie gesagt, einfach trainiert wegen des Prozesses. Ich möchte jetzt das Beste rausholen. Ich habe aber nicht trainiert, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Ergebnis erreichen. Diese Ergebnisziele können helfen zur Motivation, auch am Anfang. Aber ich finde diese Prozessziele eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Und da sind wir eben wieder beim Thema Lebensstil.
Also ein bisschen der Weg ist das Ziel.
Genau.
Quasi. Das wäre jetzt übrigens noch eine Frage noch zu deiner Karriere vielleicht abschließend von mir gewesen. Wir haben über viele kleine Schritte gesprochen, über Rückschläge. Aber dieses Ziel Nationalmannschaft, was du ja dann im stolzen Alter von 28 auch erreicht hast. Ich meine, es wissen viele vielleicht gar nicht mehr, aber Bex war ja auch schon mal, ich glaube, es war so 2015 oder 2014 oder 15, da warst du auch schon mal eingeladen. Da warst du noch relativ jung, da warst du auch schon mal zur Nationalmannschaft eingeladen. Hast dann aber nicht debütiert, glaube ich. Das kam dann eben erst mit 28. Aber war dieses Ziel, dieses große Ziel Nationalmannschaft trotzdem noch etwas, was über allem geschwebt ist? Oder hast du es irgendwann komplett eigentlich ad acta gelegt und gesagt, ich fokussiere mich nur noch auf kleine Ziele und guck, was bei rumkommt. Ehrlich sein, bitte.
Ja, ich bin ehrlich, wie immer. Ich habe tatsächlich auch da eher ein Prozessziel dann im Kopf gehabt. Also ich hatte das Nationalmannschaftsziel, also für diese 8 Jahre, die dazwischen lagen, oder 9, würde ich sagen, 8,5 Jahre davon gar nicht mehr gehabt. Also es war wirklich überhaupt nicht da. Ich habe immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, ja klar, ist das ein Ziel? Aber ich glaube, so ganz in mir drin, wenn ich ehrlich bin, hatte ich es gar nicht als Ziel. Ich habe dann einfach irgendwann am Ende dann gemerkt, so okay, ich glaube, ich komme gerade näher. Aber das bin ich nur gekommen durch diesen Prozess. Und ich glaube, das war vielleicht der Unterschied bei mir dann, dass ich mein Mindset so verändert habe von, ich soll oder ich müsste das erreichen, weil das erwartet irgendwie jeder, dass das dein Ziel ist, zu ich mache das gerade, weil ich die beste Version von mir werden will. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich komme gerade näher. Und als ich dann gemerkt habe, die Nationalmannschaft, das scheint gerade irgendwie näher zu kommen. Und als ich dann natürlich auch das erste Mal eingeladen wurde, ja, dann war das Ziel EM auch ganz klar ein Ziel. Und trotzdem, das meinte ich eben, war es dann nicht so, dass ich das nur als Ziel hatte, weil dann wäre es ja auch immer so, ja, was ist denn danach? Dann könnte ich ja danach aufhören. Mhm. Wenn man sagt, ja, hat man jetzt erreicht. Sondern dann ein neues Ziel natürlich ausmachen. Jetzt habe ich auch schon wieder neue Ziele im Kopf. Aber den Prozess eben weiterzugehen. Aber ich würde sagen, es war ein konkretes Ziel, war es erst ganz kurz davor. Also eigentlich erst mit der Einladung wurde es wieder ein Ziel. Davor war das sehr, sehr abstrakt.
Wir sind uns sehr ähnlich in unseren Karrieren, Bex und ich. Ich habe mal vor ein paar Jahren gesagt, ich glaube, es war nach dem Bundesliga-Aufstieg oder nach dem Klassenerhalt, weiß ich nicht. Ich habe ja auch mit über 30 erst in der Bundesliga debütiert. Ich habe ja vorher auch keine Bundesliga gespielt und habe irgendwann mal gesagt, ich habe jedes Ziel erreicht, was ich mir nicht gesteckt habe. Weil ich das genauso angegangen bin wie du, Bex. Ich habe mir nie das Ziel gesteckt, in die Bundesliga aufzusteigen. Ich bin nicht in der Saison reingegangen und habe gesagt, ich will jetzt in die Bundesliga aufsteigen. Aber als es sich dann entwickelt hat, dass es in die Richtung geht, dann wollte ich es natürlich umso mehr. Und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich es dann natürlich auch für mich definiert und gesagt, ja, jetzt will ich aufsteigen. Mhm. Aber ich bin nie irgendwie in meiner Karriere, ich habe ja auch nie vor der Saison gesagt, ich will jetzt Torschützenkönig werden. Mhm. So, ich habe halt versucht, Woche für Woche abzuliefern und ein Tor zu schießen. Und dann kommst du natürlich kurz vor Ende der Rückrunde irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, ja, jetzt ist es möglich, jetzt will ich auch Torschützenkönig werden.
Ja, dann wurde es dann ein Ziel.
Ja, genau.
Ja, das ist spannend.
Darf ich das auch nochmal sagen? Bei mir war es nämlich genauso. Nee, aber ich meine, Bex weiß es ja auch, ich habe ja auch mein Debüt in der Nationalmannschaft auch erst mit 27 gegeben, also auch sehr spät. Und eigentlich, wenn du so sprichst, Bex, da finde ich mich schon auch selber wieder. Hatte auch ja mit einem Schien- und Warmbeinbruch vorher auch ein Jahr lang aussetzen müssen, Rückschläge erlitten. Also ich weiß zumindest, wovon du sprichst. Und
aber jetzt kurz.
Dann ja, schon Ähnlichkeiten.
Genau. Ne? Ist das besser oder schlechter oder egal?
Was genau?
Typ, also sich, ich hätte ja auch reingehen können in die Saison und sagen können, vorher, ey, das ist mein absolutes Ziel, Torschützenkönig zu werden und aufzusteigen.
Also wahrscheinlich, also muss Bex vielleicht gleich aus ihrer Expertise heraus sagen, aber mich persönlich, aus meiner Erfahrung heraus, hätte es mich zu sehr selbst unter Druck gesetzt, wenn ich mir sowas als Ziel gesetzt hätte.
Also es ist wahrscheinlich besser, kleinetappigere Ziele sich zu setzen. In unserem Fall dann quasi ein Spiel gewinnen, nächstes Spiel gewinnen, nächstes Spiel gewinnen, um oben dran zu bleiben.
Tore schießen.
Tore schießen, ein Tor schießen, zwei Tore schießen. Statt ja, zu sagen, ich will jetzt 34 Spiele gewinnen, um am Ende ganz oben zu sein.
Ja, also ich glaube, wir haben ja gerade gesagt, wir sind uns da alle sehr ähnlich. Also für mich wäre das auch besser, aber da ist ja jede Person anders. Also es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht, oder auch SpielerInnen, die ihre Karriere komplett so planen und sagen, ich möchte in dem Jahr das erreichen, in dem Jahr das und vielleicht schaffen sie das auch. Kann ja sein. Also ich würde gar nicht besser oder schlechter sagen. Ich würde einfach sagen, es ist individuell. Das ist auch tatsächlich ja häufig die Antwort auch aus der Psychologie. Aber es ist eben so, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist. Am Ende geht es darum, womit kannst du am besten leben, was gibt dir Antrieb, aber was setzt dich eben nicht zu sehr unter Druck? Und ich glaube, wir alle drei wären vielleicht so, wie Turit gerade gesagt hat, dann zu sehr unter Druck gesetzt gewesen.
Letztendlich ist es ja auch unser Podcast. Hier gibt es nicht richtig oder falsch, sondern
jetzt
wir wollen nur...
was wir denken.
Nein, genau. Wir wollen... Nein, nicht... Das ist ein Merkmal unseres Podcasts, dass es hier nicht richtig oder falsch gibt,
ja.
Sondern wir nur über Möglichkeiten reden.
Ja.
Ich verzeih dir im Moment so viel, Turit. Du weißt
das
ganz genau, warum.
Das ist total nett. So, ja, ich glaube, das war, ich fand es total spannend, Bex. Also auch mal wirklich aus wissenschaftlicher Sicht, wie können wir eigentlich, ich meine, wir sind ja von Neujahrsvorsätzen gekommen und haben es so ein bisschen auf Ziele dann ja umgemünzt, wobei es ja eigentlich auch das Gleiche ist, nur die Neujahrsvorsätze halt Ziele zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr und für ein Jahr vielleicht. Total spannend. Und wenn ihr uns jetzt zuhört und da was mitnehmen könnt, dann haltet doch durch, nur noch 2,5 Monate, dann ist es auch schon eine Routine geworden.
Ja, geht ruckzuck.
Geht ruckzuck. Nein, wirklich extrem spannend. Glaube, es hilft mir schon, jetzt in meinen kleinen Zielen, die ich mir gesteckt habe, ja, vielleicht dran zu bleiben. Auch wenn ich mal 2-3 Tage, warum auch immer, was schleifen lassen muss, dann nicht alles direkt über Bord zu werfen, sondern mich daran zu erinnern. Das ist ja auch, ich finde dieses Prozessziel auch total spannendes Thema. Also wirklich richtig gut. Danke für diesen Input, Bex. Wirklich,
hast
ich glaube, man
denn,
kann sehr viel mitnehmen.
Hast du dir denn sonst noch ein großes Ziel für 26 genommen oder ist es nur...
Kein größeres.
Kein größeres, ein kleineres.
Ein kleines.
Ach so, ein kleines. Okay. Du, Bex?
Mittel.
Mittel.
Bex wird jetzt erstmal englische Meisterin und dann, dann schauen wir mal weiter.
Das würde ich als mittleres Ziel bezeichnen.
Das ist ein mittleres Ziel.
Das ist schon ein großes Ziel. Das ist ein sehr großes Ziel.
Wir haben ja über unsere Ziele haben wir ja gesprochen.
Ey, ich bin mir sicher, dass Bex ein sehr spannendes Jahr vor sich hat mit einem mittleren Ziel, das sie erreichen wird.
Ich glaube, wir alle haben spannende Jahre vor uns.
Turut hat sehr viele spannende Jahre noch vor sich. Und ich
mit Sicherheit auch.
Bestimmt auch. Freue mich aber auch. Ich glaube, das wird ein gutes Jahr.
Ich glaube auch.
Wird schwer, mein letztes zu toppen. Also da war einfach wirklich viel. Also mein persönliches Letztes.
Bielefeld muss nur wieder, sind die nicht schon raus aus dem Pokal?
Die sind aus dem Pokal schon raus. Also das ist mein, so von den Emotionen und Highlights, mein letztes Jahr zu toppen, wird eine Mammutaufgabe. Aber ist ja bald Live-Podcast, da können wir schon mal bald mit anfangen, was das angeht. Und mal schauen, was 26 noch so passiert. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
Jetzt stolpern wir hier so aus dieser Folge raus, aber danke fürs Zuhören. Richtig tolle Insights. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Bex, nach deinem Training.
Ja, vielen Dank.
Schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Wenn auch nur über den Bildschirm.
Guck, dass du bald mal wieder nach Köln kommst.
Ist fest eingeplant, ist ein Vorsatz.
Sehr gut.
Sehr gut. Und damit
schwingt sich Turit jetzt aufs Fahrrad.
Genau, mach ich. Es hat geschneit in Köln, das ist jetzt echt schwer.
Ja, ich fahre mit dem Schlitten nach Haus.
Ja. So. Schön. Bis dann.
Tschüss.
Neues Jahr, neues Glück. Darum ging es heute. Vor allem aber um die Frage, wie wir gute Vorsätze und Ziele nachhaltig angehen. Eine dieser Folgen, bei der Fabio und ich uns gefragt haben, warum wir uns nicht schon viel früher damit beschäftigt haben. Nicht aus Unzufriedenheit, sondern aus dem Wunsch nach mehr Bewusstsein für Prozesse und echten Fortschritt. Und dafür, wie Umsetzung auch wissenschaftlich gelingt. Becks Karriere zeigt es eindrucksvoll. Disziplin, Ehrgeiz, Überzeugung und harte Arbeit. Plakativ, aber irgendwie schon wahr. Der Weg ist das Ziel. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Alltag. Vorsätze müssen realistisch sein und in den Alltag passen. Schritt für Schritt. Unsere Studie zeigt das deutlich. Viele starten motiviert ins neue Jahr, doch nach weniger als 3 Monaten arbeitet nur noch ein Bruchteil konsequent an seinen Zielen. Veränderung braucht Zeit. Alleine rund 3 Monate, bis neue Routinen im Gehirn reifen. Und dann wird es einfacher. Ob schwacher Fuß, besseres Passspiel, gesünder Leben oder fitter werden, Ziele müssen konkret, geplant und konsequent verfolgt werden. Nicht der schnelle Sixpack zählt, sondern das, was dauerhaft umsetzbar ist. Kommt er? Super. Wenn nicht, bist du trotzdem gesünder und weitergekommen. Und genau diese Betrachtungsweise nimmt doch auch den Druck ein wenig raus. Und eben genau das bleibt doch auch aus Becks Karriere hängen. Keine fixen Ziele in Form von Titeln oder Trophäen, sondern der Anspruch, diszipliniert die beste Version ihrer selbst zu werden. Keine radikalen Veränderungen, sondern immer kleine Stellschrauben, neue Routinen, kontinuierlicher Fortschritt. Natürlich gehört am Ende auch Fügung und etwas Spielglück dazu, das ist klar. Aber dieser Prozess ist steuerbar und liegt in unseren Händen. Eine wichtige Key-Message zum Schluss: Wir können jederzeit anfangen und müssen jetzt nicht auf den 1.1.2027 warten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und sehen uns bereits in knapp 3 Wochen in Bielefeld. Rebecca Knaack, schön, dass du da warst.
Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sack zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja. Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen und sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwas machen mit dir?